Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan und der Hyperraum ist ein sehr unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Comics, Bücher, Filme, gerne auch mal Star Wars und ja auch rund um Serien. Ja, und um Serien soll es dann auch heute mal wieder gehen, denn mit einer ganz leichten Verspätung wird eine kleine Tradition nachgeholt. Serienbesprechungen mit Moritz vom Hochleveln-Podcast. Deswegen erstmal hallo Moritz.
Ja, hallo Stefan, freue mich sehr über die Einladung und dass wir nochmal über Serien aus dem Jahr 2023 sprechen.
Ja, genau. Wobei man könnte sagen, vielleicht 2023 plus, weil vielleicht sind es auch Sachen, die wir Anfang des Jahres mal so mit angeschaut haben. Das kann man jetzt ja so ein bisschen offen halten, ne?
Gerne.
Ja, genau. Aber sag mal, bevor wir jetzt so richtig in die einzelnen Besprechungen einsteigen, vielleicht nochmal so zum Warm-up. Erstmal vielleicht eine Frage an dich als Produktivitätsmaschine. Wie viele Projekte hast du denn eigentlich gerade so wieder parallel laufen? Thema Autorenschaft, Podcast-Produktion, dies, das?
Ja, das ist eine schwierige Frage, da muss ich schon selber mir an den Kopf fassen. Ich bin ja ein Mensch, ich binde mir manchmal auch zu viel auf einmal ans Bein. Also ich mache ja nach wie vor den Hochleveln-Podcast, das ist ja so ein Nerd-Podcast. Und ja, da versuche ich auch schon durchaus konstant Folgen rauszubringen, aber manchmal lässt das natürlich auch ein bisschen nach. Und ja, als ich letzte Mal hier zu Gast war, da hatten wir ja über meinen ersten Roman gesprochen, Die Aschebrut, der ja auch unter meinem realen Namen Moritz Böger erschienen ist. Ja, und ich arbeite jetzt aktuell an einem zweiten Roman, der soll eigentlich im Jahr 2024 im Herbst erscheinen. Wahrscheinlich wird es auch klappen, aber es ist halt schwierig, wenn man voll berufstätig ist, da wirklich irgendwie Zeit abzuknapsen, um sich da irgendwie abends ab und zu nochmal dran zu setzen.
Ja, Zeit und zumindest bei mir ist es mit meinen ganzen privaten Projekten, die dann alle wieder auf halber Strecke einschlafen, auch einfach ein bisschen die Motivation.
Ja, und teilweise macht man auch zu viel auf einmal. Also wir hatten ja überlegt zu dritt, oder nicht nur überlegt, wir hatten zu dritt eine gewisse Zeit einen Warhammer-Podcast gemacht, also über das Spiel und über die Bücher und auch Filme aus dem Warhammer-Universum. Und wir haben auch ein Dutzend Folgen zu dritt geschafft, aber wir haben das Projekt jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil keiner einfach von uns dreien das konstant schafft.
Ja, wobei ihr müsst ja schauen, ich glaube, da wird es jetzt ja bald irgendwann vom Henry Cavill, oder heißt der Harry Cavill? Henry Cavill. Vom Superman. Da kommt doch dann jetzt irgendwas auf Amazon mal in absehbarer Zukunft, oder?
Genau, vielleicht reaktivieren wir den ja.
Genau.
Also wir haben da ja teilweise auch über die Warhammer-Serien gesprochen, die bei Warhammer TV laufen. Das ist ja sogar ein Streaming-Dienst von Games Workshop, wo es ja auch Zeichentrickserien und animierte Serien gibt von Warhammer. Also Material ist genug da, aber teilweise haben wir es einfach nicht mehr geschafft, uns zu treffen, das zu schneiden und so. Und wir haben das jetzt erstmal auf Eis gelegt.
Ja, es ist auch wirklich alles nicht so einfach und ich merke jetzt doch im steigenden Alter, die Energie abends wird nicht mehr, ja. Und was passiert, wenn die Energie, wenn die Batterien fast leer sind, was macht man abends? Man hockt sich noch auf die Couch und schmeißt eine Serie an, ja. Und da sind wir schon wieder mitten im Thema.
Ja, also manchmal, ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht, manchmal auch abends gucke ich auch mal gerne eine Serie, die gar nicht so mega komplex ist, weil manchmal irgendwie ist auch dann abends der Kopf so müde bei mir, dass ich mir dann gar nicht mehr sowas hochkomplex Textes reinziehen kann.
Also das sowieso bei mir, ja, weil ihn das gerne mal seicht sein, aber ich habe jetzt gerade im letzten Jahr mehrere Sachen bei mir festgestellt. Das eine ist, ich saß wirklich irgendwann total auf dem Trocknen, weil ich alles, was mich halbwegs interessiert hat, geschaut hatte oder festgestellt habe, es ist nichts für mich und dann wirklich musste ich also wirklich schon ganz tief in die Kiste gehen, um noch irgendwas zu finden. Und das andere ist, dass ich viele Sachen geschaut habe, wo ich dir jetzt im Nachhinein gar nicht mehr sagen könnte, was ich eigentlich geschaut habe, weil ich habe mich da wirklich im ganz klassischen TV-Sinne einfach nur noch berieseln lassen. Das Zeugs lief und ich habe in dem Moment auch Spaß gehabt, aber dass da was von hängen geblieben ist, könnte ich da nicht behaupten bei vielen Sachen.
Ja, wir hatten ja auch ab und zu mal geschrieben per Twitter und ich glaube, wir haben beide auch so ein bisschen festgestellt, das Jahr 2023 und auch jetzt der Anfang von 2024 war auch nicht so beschaffen, dass da wirklich so die super Serien kamen, glaube ich, wo uns beiden da die Kinnlade runterfiel und wir gesagt haben, super toll.
Nee, wirklich. Also es war, was war das, ein Übergangsjahr oder ein Brückenjahr? Und ich glaube, da kommen halt mehrere Sachen zusammen. Ne? Das eine ist, dass die ganzen Highlights quasi warten auf die auf die nächste Staffel. Ne? Also ich meine, wir hatten ja über einige Blockbuster-Serien gesprochen, aber die sind halt alle noch kurz vor Release, weil da immer mittlerweile 2 Jahre dazwischen liegen. dann hatten wir irgendwie AutorInnenstreik, das hilft natürlich nicht bei der Produktion und dann ja auch einfach die Situation, ne, dass die ganzen Streamer nach dem ersten Corona-Hoch doch jetzt gemerkt haben, hey, irgendwie Geld verdienen muss man halt auch noch, ja. Und ich glaube einfach zum einen die Anzahl der Streaming-Dienste, die wieder sich ein bisschen eingedampft hat, aber auch einfach die Releases. Also es wird ja weniger und das, was rausgekommen ist, puh, zum Teil also schon eher Massenware, ne, um einfach nur noch die Abonnentinnen irgendwie zu halten, habe ich so das Gefühl gehabt.
Und meine Frau und ich, wir haben auch mehrfach jetzt mal eine Serie abgebrochen. Ich habe da jetzt mal keine Liste gemacht, aber wir haben bestimmt, weiß ich nicht, bei 5 bis 8 Serien entweder bewusst abgebrochen oder einfach gar nicht weitergeschaut, weil es im Grunde irgendwie langweilig war. Wir hatten da manchmal so 3, 4 Folgen geguckt, aber haben dann irgendwie auch nicht weitergeschaut.
Nee, also bei mir genauso. Und bei mir ist jetzt tatsächlich zum ersten Mal Anfang des Jahres das eingetreten, was ich nie gedacht hätte, aber ich habe bei mir extrem hart ausgemistet, ja, weil ich auch einfach Ende des Jahres habe ich mal so eine kleine Bilanz gemacht. Ich kriege einmal im Jahr kriege ich so einen Rappel, dass ich sage, ich muss meine Finanzen in Ordnung kriegen. Das vergesse ich dann einen Monat später schon wieder bei den ersten Kickstartern. Aber da habe ich einfach mal geguckt, hab ich gesagt, was ich im Monat ausgebe für Streamingdienste. Und dann habe ich einfach mal so im Kopf versucht zu überschlagen, okay, lohnt sich das nicht? Und dann bin ich einfach dabei rausgekommen, ehrlicherweise, das meiste, was ich geschaut habe, mir würde nichts fehlen, wenn ich es nicht geschaut hätte. Und ich habe jetzt wirklich, was ich nie gedacht hätte, ich habe total krass selbst, kann man jetzt sagen, ist ein privates Projekt, habe ja nichts zu befürchten, selbst Netflix ist bei mir jetzt mittlerweile auch von der Liste geflogen. Ja, ich habe quasi Netflix auf Eis gelegt, bis dann wirklich mal die nächste gute Sache wie zum Beispiel Stranger Things oder sowas kommt, weil einfach die meisten Sachen, die ich da geschaut habe, habe ich hinterher gedacht, pff, also ganz ehrlich, das hätte ich mir auch sparen können.
Ja. Ja, also das ist tatsächlich auch wirklich so, dass man manchmal schauen muss, die Serien, die man guckt, bei welchem Streamingdienst laufen die und bei welchem Streamingdienst, sage ich mal, laufen ja eigentlich Serien, die man gar nicht aktiv guckt, ne?
Genau, und so ist es dann bei mir. Also ich bin dann rausgekommen, manchmal habe ich Sachen einfach nur geguckt, weil ich halt eh gerade den Dienst noch hatte, das Abo, ja. Und dann gucke ich halt, was ist da so? Und dann, dann quälst du dich halt irgendwas zu schauen, ja. Oder schaust zum 50.000. Mal eine Serie, die du weißt, die gefällt dir, aber die hast du schon 10 Mal geguckt, ja. Also, naja, also und jetzt dann ehrlich gesagt so mit diesen ganzen Preiserhöhungen und dann Werbung beim Streamen und so weiter, das war dann für mich mal so ein Trigger, wo ich gesagt habe, also jetzt gibt's eine ganz harte Tür hier im Haus erstmal.
Ja, das bei Amazon Prime, das ist ja schon auch irgendwie, das hat ja teilweise einen Aufschrei erzeugt, auch im Social Media, dass man eigentlich für etwas, was man bezahlt, dann da auch Werbung noch reinbastelt, ne? Es ist zwar nicht viel, aber es gibt ja ein bisschen so den Spruch, wehret den Anfängen. Also es ist ja schon irgendwie erstmal so ein Türöffner, ne?
Wie ist es im amerikanischen Kapitalismus? Ja, da wird jetzt halt einfach geguckt, wie weit kannst du gehen? Ja, ich meine, wenn du dir die Zahlen anschaust, ist ganz klar, seit die Werbung da ist, verlieren die Abonnenten, aber natürlich der Profit steigt, deswegen lohnt sich's, ja. Und es wird natürlich geschaut quasi, ne, wie weit kann man gehen? Von daher gehe ich davon aus, dass das weitergeht. Und ich meine, letztlich, Prime hat Werbung reingemacht, ne, hat dann quasi Dolby Atmos und glaube ich 5.1 auch in diesen höheren Tier geschoben. Bei Netflix ging es ja genauso los, ja. Und ich muss einfach auch sagen, für mich ist Werbung einfach ein absolutes No-Go, wenn ich Serien schaue oder wenn ich Filme schaue, das bringt mich sowas von raus, ja. Und ich habe auch kein Problem zu bezahlen, aber ich finde es halt dreist, wenn du erst den Preis bekommst und dann quasi du mehr oder weniger erpresst wirst, dass du nochmal mehr zahlen sollst, weil du ja keine Werbung willst, ja. Also das finde ich schon schwierig.
Genau, oder Amazon müsste sowas irgendwie aufteilen, weil es ist ja eine Mischkalkulation. Amazon Prime ist ja noch, sage ich mal, dass man auch Pakete schneller bekommt, ne? Oder einfacher mit weniger Versandkosten. Und dann müsste man vielleicht nur sagen, ja, sie können ein paar Sachen bei uns dann gratis schauen und sonst gibt es unseren Streamingdienst, keine Ahnung, dann müssten sie den vielleicht irgendwie anders nennen. Nicht Amazon Prime, sondern Amazon Streaming oder so.
Ja, genau, die hatten ja eine Zeit lang dieses Freebie oder das haben sie ja, glaube ich, immer noch, ne? Das wird jetzt ja aufgelöst, weil jetzt überall Werbung kommt und geht quasi in dem anderen Zeug über. Das war klar, da wusstest du, okay, Freebie, wenn ich schmerzfrei bin, schaue ich das mit Werbung und wenn nicht, halt nicht, aber so. Und auch zum Beispiel, das ist auch was, Wow macht es, Apple und auch Disney machen das zum Teil, dass du nicht Werbung siehst, sondern halt quasi Cross-Promotion für andere Serien. Und das finde ich aber auch eine Katastrophe, weil du schaust gerade irgendeine Ahnung, eine Horrorserie oder was auch immer, ja, und dann kriegst du auf einmal Werbung für die neueste Serie mit Mark Wahlberg oder was weiß ich was überhaupt nicht reinpasst, was meistens auch, okay, das ist vielleicht heulen auf hohem Niveau, ja, aber dann passt das Audio-Level nicht, ja, dir fliegen auf einmal die Ohren weg, weil das viel lauter ausgesteuert ist, und es ist aber irgendwie total grisselig, weil die Qualität mies ist, ja, und dann ist schon wieder so dieses Erlebnis zwischen den beiden Folgen, wo du gerade richtig drin bist schon wieder raus, ja.
Ja, stimmt, das war mir bisher noch nicht so negativ aufgefallen, du hast natürlich recht, das ist natürlich auch eine Art von Werbung, ne, manchmal natürlich mit Glück entdeckt man natürlich dadurch auch eine Serie, die einem gefällt, ne, also ich habe ja durch so einen Zufall, wie du den gerade beschreibst, zum Beispiel auf Netflix die Serie entdeckt, Delicious in Dungeon, die ich sonst wahrscheinlich gar nicht geschaut hätte, aber die ich eigentlich mittlerweile ziemlich cool finde.
Echt, das ist, habe ich auch noch nie was von gehört, was ist das für eine Serie?
Also es ist total abgefahren. Also es ist also eine animierte Serie, also nicht mit echten Menschen. Mhm. Musst du an so eine klassische Runde denken, wie vielleicht bei Dungeons and Dragons, ne? Mhm. Also du hast irgendwie einen Krieger, dann noch irgendwie einen Zwerg, eine elfische Magierin, und die ziehen halt durch so ein Dungeon, aber die stellen irgendwann fest, der Dungeon ist auch wie so ein Ökosystem, und du musst ja nicht immer aus dem Dungeon raus, sondern du kannst auch in dem Dungeon bleiben und von dem, was dort ist, etwas kochen. Und in dieser Serie, und das ist total abgedreht, wenn ich das jetzt so erzähle, wird auch total viel gekocht. Also wenn man es jetzt erzählt, kann man eigentlich nicht glauben, dass die Serie gut ist, aber das war wirklich für mich so ein schöner Überraschungshit hier 2024.
Ich kann es tatsächlich nicht glauben, der Beschreibung folgend, aber vielleicht, wenn ich dann mal wieder Netflix habe, irgendwann werde ich mal reinschauen.
Ja, also ist jetzt auch jetzt kein Blockbuster, ne? Aber man staunt einfach, dass so ein relativ abgedrehtes Konzept irgendwie eine coole Serie ergibt.
Das ist ja das, manchmal funktioniert's ja, und wenn sie wollen, dann funktioniert's ja, gerade bei Netflix, die können ja zum Teil echt richtig gute Sachen machen, aber die können halt auch so unglaublich viel Schund machen, Prime ja genauso. Ja, das ist echt immer ein bisschen frustrierend. Entsprechend ist bei mir wirklich, also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass ich dieses Golden Age of Streaming, wie man schön sagt, ne, was ja zur Hochzeit von Corona gerade war und vielleicht so ein bisschen davor, ist, glaube ich, jetzt endgültig rum. Also Preis, Leistung und auch die Frequenz, mit der gute Sachen kommen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sich langsam aber sicher doch dem Linear-TV in der Qualität angleicht.
Ja, genau. Und ich glaube, manchmal hat man im Streaming vielleicht auch was, was man vielleicht im Live-TV sowieso schon hat, dass man manchmal schon denkt, ach, es läuft zwar viel, aber es ist gar nicht so das Richtige für mich dabei.
Ich bin mal gespannt, aber letztlich, man denkt immer, jetzt ist so der Zenit erreicht, aber es gibt halt so viele Leute, die noch gar keine Streaming-Abos haben, da gibt es noch genug Kundschaft, die man sich holen kann, glaube ich, erstmal.
Ja, und irgendwie, es scheint ja trotzdem zu funktionieren, das Modell, ne? Also, weil es gibt ja auch immer mehr Streaming-Dienste, ne? Jetzt auch Paramount ist ja auch noch relativ neu, aber ich habe mal gelesen, dass es ganz gut laufen würde, aber Zahlen kann ich jetzt da nicht nennen.
Ja, wobei, da würde ich schon ein bisschen einstrengen. Klar, Paramount Plus ist okay, die haben aber halt auch ein paar gute Marken am Start. Mhm. Aber es gibt ja viele, gerade in Deutschland, die sich extrem schwer tun. Also in den USA gibt es noch ein bisschen mehr, aber hier ist es, glaube ich, schon ein schwieriger Markt. Und ich würde mal sagen, dass die meisten von denen auch jenseits von profitabel, also weit davon entfernt wahrscheinlich sind. Ja. Weil im Moment geht es, glaube ich, einfach sich drum, sich Marktanteile zu glauben. Aber schauen wir mal, ja. Aber ich merke mittlerweile echt, dass ich manchmal auch einfach froh bin, wenn ich einfach mal wieder einen guten Film finde.
Ja.
Weil es auch von der Zeit her ein viel, viel geringeres Commitment ist, ne?
Ja, und es ist vielleicht auch eine Altersfrage, ne? Also zum Beispiel, ich glaube, wir sind ja ungefähr ähnlich alt, glaube ich.
Würde ich auch vermuten, ja.
Also ich bin zum Beispiel 1982 geboren.
Und ja, ich bin noch 2 Jahre älter, genau.
Aber
ja,
zumindest ungefähr. Und aber zum Beispiel meine Eltern wiederum, ne, die haben gar keinen Streamingdienst, also null.
Ja, ja, das ist total verrückt, ne? Und dann ist es natürlich wiederum genau andersrum, dass, ich sag mal, die Leute, die deutlich jünger sind als wir, für die ist, glaube ich, zum Teil selbst ein Streamingdienst nicht so interessant, weil die sind halt komplett auf den Socials unterwegs und da ist halt YouTube und Twitch Maximallänge, ne? Wenn's über TikTok hinausgeht.
Ja. Ja, das ist mir ja mal aufgefallen. Ich hoffe, ich schweife nicht zu sehr ab. Ich bin ja vom Beruf Lehrer und da hat man ja öfter auch mit Jugendlichen zu tun, ne?
Ja.
Die sind ja überwiegend bei mir, die Schüler, so zwischen 12 und 17 oder so. Und die kennen eigentlich die Personen aus dem normalen Fernsehen. Ich selbst so Joko und Klaas oder so, die kennen die oft nicht oder nur manche, ne?
Ja, das ist total verrückt, aber ich meine, das ist, ja, es ist einfach eine andere Welt, ne? Wie sich das jetzt entwickelt, und ich meine, also ich habe natürlich eine persönliche Meinung zum Thema TikTok an sich als Dienst und so weiter, aber letztlich, die, sag ich mal, die Art der Unterhaltung, ja, da sagen viele, oh, die Kids da, keine Aufmerksamkeitsspanne und so weiter und so fort, aber ich meine, letztlich guckt halt jede Generation, worauf sie Lust hat. Und ich meine, ganz ehrlich, irgendwie 15-Sekunden-Clips auf TikTok finde ich jetzt auch nicht viel schlimmer als Musikantenstadel auf ARD. Ja, also
würde ich noch lieber TikTok gucken.
Ja, genau. Ja, also von daher. Aber ich glaube, und ich glaube, dann bringe ich meinen Exkurs auch zu Ende. Ich glaube schon, dass also klassisches Fernsehen wird es in ein paar Jahren, wenn, sage ich mal, wir sind ja, glaube ich, die Letzten, die da noch irgendwie einen Bezug zu haben, ja, in die letzte Altersgruppe. Wenn wir da mal keinen Bock drauf haben und, sage ich mal, ganz dreist formuliert, die über uns langsam aber sicher wegsterben, ja, dann haben die keine Kundschaft mehr.
Ja, ja, das glaube ich auch. Also da sage ich auch nur den letzten Satz dazu. Also ich glaube ja, zum Beispiel, Wer stiehlt mir die Show auf ProSieben ist so fast die einzige und letzte Sendung, die ich noch im normalen Fernsehen gucke.
Also ich sage ganz offen, ich gucke gar nichts mehr im normalen Fernsehen. Ich gucke natürlich manchmal Mediatheken-Inhalte, ja. Ganz offen, ich schaue eine Sache zur totalen Berieselung mit meiner Freundin des Bares Ferraris. Ja. Bin ich jetzt nicht stolz drauf, aber das ist was, das kannst du dir anschauen, das ist einfach so total Hirn aus, ja. Aber das gucke ich in der Mediathek. Von da ist ja die Aussage, dass ich keine TV-Inhalte gucke, nicht ganz richtig, aber das ist wirklich das Einzige. Ich gucke mittlerweile nicht mal mehr Fußball, weil es mich total nervt. Und ansonsten gucke ich gar nichts mehr. Ich bin sogar durch Zufall neulich mal aus Versehen im TV hängen geblieben, auf der ARD, sonntags oder sowas, und habe dann irgendwie, so wie beim Autounfall, ich konnte gar nicht mehr wegschauen und habe dann irgendwie Brisant geschaut, wo dann irgendeine Adelsexpertin aufgetaucht ist und irgendwas über Harry und Meghan erzählt hat und was weiß ich was alles. Und danach kam Vorschau für das Highlight am Abend, was irgend so ein komischer nordischer Krimi war oder was. Da hab ich gesagt, um Himmels Willen, was machen die mit meinen Gebühren? Ja, also...
Ja, ist schon abgefahren.
War ich echt schockiert. Aber jetzt habe ich auch ordentlich abgeschwiffen. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Kernthema zurück, zu den Serien und den Serien, die wir geschaut haben. Letzte Frage, wie hast du denn die paar Serien, über die wir jetzt sprechen, so ausgewählt? Sind es jetzt so die, wo du sagst, die absoluten Burner des letzten Jahres oder wie bist du daran gegangen?
Ja, wir haben ja beide ein bisschen aufgeschrieben, was wir geguckt haben, und dann haben wir natürlich versucht, eine Schnittmenge irgendwie zu finden, ne? Und ich glaube, so sind wir dann ja auch zu Loki, One Piece, Invincible und den anderen Serien dann gekommen, ne? Also ich glaube, das war so ein Konzept. Ich glaube, es sind jetzt nicht vielleicht die Nonplusultra-Serien, aber ich sag mal, wir haben schon, glaube ich, eher Serien ausgesucht, die wir mögen, weil jetzt über eine Serie, glaube ich, die wir jetzt beide total scheiße finden würden, glaube ich, bräuchten wir jetzt auch nicht unbedingt zu reden.
Nee, genau. Und ich glaube, es sind auch Serien, natürlich haben wir jetzt das Problem dadurch, dass ich leider ja zeitlich das nicht geschafft hatte, früher dich da quasi mit reinzunehmen, die Aufnahme, dass wir so ein bisschen aus dem, sag ich mal, aus dem News-Cycle vielleicht raus sind von manchen von diesen Hype-Themen, ne? Gerade One Piece war ja wirklich ein Mega-Hype, wie es losging. Loki, einfach weil es eine Marvel-Blockbuster-Serie ist. Aber ich würde sagen, es waren auch Serien, die einen gewissen Impact hatten vielleicht im Jahr. Und deswegen glaube ich, selbst mit ein bisschen Abstand lohnt es sich nochmal drüber zu sprechen. Ich denke mal, wahrscheinlich wird jetzt hier keine Serie dabei sein, wo draußen die HörerInnen sagen, oh mein Gott, habe ich noch nie von gehört. Ja. Aber es geht ja so ein bisschen um Meinungsabgleich, ne, Confirmation Bias und die ganzen Sachen.
Und ich denke zumindest, die Serie Hitmonkey, über die wir ja auch sprechen wollen, ist zwar jetzt nicht ein totaler Geheimtipp, aber das ist, glaube ich, finde ich, eine sehr gute Serie, die vielleicht gar nicht so viele Leute kennen.
Stimmt, und ich habe sie auch erst durch deinen Hinweis kennengelernt. Sehr wahrer Punkt. Ja, aber lass uns mal am Anfang anfangen und dann machen wir gleich mal vielleicht mit Loki den Einstieg, weil Loki war ja schon, sag ich mal, einfach so vielleicht vom Budget her und vom, ich will nicht sagen Hype, aber einfach von, ja, vom Marketing und so weiter, eine der großen Serien letztes Jahr, ne? Nachdem ja die Staffel 1 wirklich extrem gut war. Also mir hat sie super gut gefallen. Sie kam ja auch sehr gut an und war, glaube ich, auch eine Überraschung in der Hinsicht, dass Marvel, es gibt ja immer eine Superhero-Fatigue und so weiter, und die Marvel-Qualitätskurve geht auf jeden Fall steil nach unten. Und Loki war so ein richtiger Ausreißer nach oben, würde ich sagen, Staffel 1 damals. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte eigentlich nichts erwartet und war wirklich total begeistert und habe mich richtig gefreut, Woche für Woche, dass eine Folge rauskam. Entsprechend war ich auf jeden Fall ordentlich gehypt für Staffel 2. Und dann ging es ja ein bisschen los, ne, dass ja Marvel leider Probleme hatte, weil Jonathan Majors, der ja in Staffel 1, glaube ich, im Finale eingeführt wurde als großer Bösewicht, als Kang, ne, auch fürs MCU, der hat sich ja rausgestellt, nun mal leider als keine sonderlich gute Person, ne, hat er irgendwie, glaube ich, wegen häuslicher Gewalt wurde jetzt auch tatsächlich verurteilt. Also kann man sagen, wirklich nicht schön. Und das hat natürlich berechtigterweise dazu geführt, dass man sich jetzt von ihm auch wieder trennen wollte und musste. Und ich glaube auch, deswegen auch das Serienkonzept für Staffel 2 von Loki, glaube ich, ein bisschen schwieriger war, weil ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann jetzt Blödsinn erzählen, dass einiges schon gedreht und geschrieben war und dann musste er wieder rausgeschrieben werden und alles neu geschnitten. Er ist in Staffel 2 noch, kommt er noch vor, weil das wäre unmöglich gewesen, ne? Er hat aber keinen sonderlich großen Anteil und ich glaube, das ist im Nachhinein erst dann so entstanden. Das war anders geplant, wenn ich alles weiß. Naja, aber vielleicht, ich überlege gerade, ich mache keine Zusammenfassung, weil vielleicht gibt's ja trotzdem Leute, die weder Loki gesehen haben noch Staffel 2. Aber ich glaube, man kann so viel sagen, dass Loki als Serie einsteigt nach irgendeinem Avengers-Film. Ich habe die irgendwann nicht mehr geschaut, ich weiß es also nicht genau. ist aber, würde ich mal sagen, relativ losgelöst eigentlich von dem ganzen Avengers- und MCU-Thema irgendwie. Und im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, dass es gibt die Time Variant Authority, die Sacred Timeline, also die heilige Zeitlinie überwacht und dafür sorgt, dass es keine verrückten Zeitevents gibt und keine Ausbrüche nach links und nach rechts in der Zeitlinie. Ne, wir kennen das damals noch aus Zurück in die Zukunft, wo uns der Doc das schön aufgezeichnet hat an der Tafel mit Linie A und Linie B. Und das verstellen wir uns mal einfach vor, mal 100 oder mal 1000, ne, weil wir sind ja im Multiversum. Und die TVA soll ein bisschen gucken, dass das alles irgendwie im Rahmen bleibt und nichts total Unvorgesehenes passiert. Und Loki ist dann nun mal Loki, ja, passt da nicht so richtig rein. Und Staffel 1 war, glaube ich, so ein richtig schöner Buddy-Movie irgendwie, mit auf der einen Seite Loki und Mobius, ja, der ja von Owen Wilson gespielt wird, was auch für mich eine super Überraschung war, dass das so gut funktionierte. Ja, weil ich meine, dass Tom Hiddleston irgendwie passt, war klar, ja, aber Owen Wilson war perfekt, ja, so, also den hättest du als sofort am liebsten als Kumpel, ja, und würdest mit ihm irgendwie auf der Veranda sitzen und eine Coke oder ein Bierchen trinken. Und auf der anderen Seite Sophia, die ja, Sophia ist die Schauspielerin, Sylvie, die ja eigentlich auch eine Loki-Variante ist. Ja. Das war ja so das Trio, beziehungsweise jeweils so ein bisschen so ein Duo, Loki mit ihr und Loki mit ihm. Und das fand ich ja super in der ersten Staffel, ja. So, und jetzt in der zweiten Staffel, um jetzt mal so ein bisschen gleich so in die Meinung reinzugehen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie den Faden leicht verloren hatten. Eben wegen dieser Jonathan Majors-Geschichte, aber auch, weil sie, glaube ich, versucht haben, so viele Charaktere reinzubringen. Ich glaube, man hat erkannt, Loki funktioniert besonders gut, wenn er quasi immer so einen Counterpart hat. Ja. Und dann haben sie ihm noch versucht, mehrere Leute dazu zu geben. Dann gibt's Hunter B-15, ne? Dann gibt's irgendwie noch diesen Shorty, wie heißt denn der richtig, der Schauspieler?
Das weiß ich auch nicht.
Also auf jeden Fall, wir kennen ihn als den nervigen Jünger aus Indiana Jones.
Ach, mir fällt dann, das gleich ein, wie der heißt, ja.
Genau, dir fällt es gleich ein. Ich erzähle einfach, wir kennen ihn aus Indiana Jones und dann jahrelang nichts. Und dann auf einmal mit dem Hype-Film Everything Everywhere at Once war er wieder da. Und ich würde sagen, dann haben sie gesagt, den packen wir auch noch mit rein. Und er spielt einfach die gleiche Rolle nochmal. Und dann noch ein paar andere Charaktere, die innerhalb der Serie mal irgendwo kurz aufkamen. Und das war irgendwie zu viel. Das hat irgendwie alles nicht mehr gepasst. Und ich habe so das Gefühl gehabt, Staffel 2 rennt die ganze Zeit auf so einen Punkt hin, von dem man gar nicht weiß, was er ist. Es hat wieder alles immer sehr viel mit dem MCU zu tun. Und so richtig gut wurde es eigentlich erst wieder, als klar war, okay, jetzt sind alle wieder als Buddies zusammen. Ja, und vor allem halt auch Mobius und Loki. Und es geht jetzt aufs Ende zu, sie retten die Welt, zusammen auch mit Sylvie. Davor war es mir einfach zu viel gesprungen und zu viele Sachen, die passiert sind. Leute haben ja oft Probleme mit Zeitreisen, habe ich nicht so. Aber da muss ich sagen, es war schon sehr konfus, vor, zurück, Paralleluniversum, hier, da, links, rechts. Ich habe irgendwann total den Faden verloren. Ich habe das Gefühl gehabt, die Serie auch.
Also das glaube ich auch. Ich habe erst nämlich immer gedacht, ich habe selber nicht gut aufgepasst, weil der Loki, das ist ja gleich eigentlich erste Folge der zweiten Staffel, hat ja so eine neue Fähigkeit, ne, irgendwie so Time Slip, oder er kann irgendwie so durch die Zeit schlüpfen. Und ich habe mir mal gedacht, Mensch, wieso kann der das denn jetzt plötzlich? Und ich habe einfach online dann mal 2, 3 Rezensionen gesehen und da haben auch mehrere geschrieben, sie haben es auch nicht verstanden. Mhm. Also ich glaube, es wird gar nicht so wirklich erklärt, ne?
Nee, warum er das hat, weiß man gar nicht, das gibt's auf einmal. Und gegen Ende der Staffel kann er es ja kontrollieren, was ja dann auch quasi so der Game Changer ist für den Ausgang, ne? Aber genau, das wurde so eingeführt, ich weiß gar nicht warum, das für mich hat's nicht so richtig funktioniert und es war dann einfach so kompliziert, der ganzen Sache zu folgen und irgendwie hat für mich so ein bisschen so das einende Thema oder die Storyline so ein bisschen gefehlt. Ich meine, klar, die Storyline, sie wollen diese Sacred Timeline beschützen und Kang und so weiter, aber irgendwie ist es sehr schwer in Worte zu fassen, aber es war sehr zerstückelt irgendwie. Ja.
Also ich glaube, wenn es irgendwie so einen roten Faden gibt, dann ist das ja auch ein bisschen so eine Art Heldenreise. Mhm. Wie Loki, würde ich jetzt mal so ganz stark vereinfacht sagen, eher vom Schurken in Anführungszeichen, oder er ist ja schon eigentlich ein Schurke in manchen Marvel-Filmen, eher zum Helden wird. Weil er ist ja so ein Typ, er will ja eigentlich, ich sag mal jetzt in den älteren Marvel-Filmen, er will Macht, er ist machtgeil. Und am Ende eigentlich von der zweiten Staffel hat er da ja eigentlich so eine Abkehr von dieser Machtgier, gelangt aber trotzdem in so eine Machtposition, für die er dann viel aufgeben muss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Art Heldenreise vielleicht.
Ja, das stimmt, aber ich finde, den entscheidenden Punkt der Heldenreise hat er halt schon am Ende von Staffel 1 gehabt. Mhm. Also zumindest für uns wurde er quasi vom Bösewicht zum Sympathen, ne? Und wir haben mit ihm mitgefiebert und das ist in Staffel 1 schon alles passiert. Es war trotzdem, finde ich, eine tolle Staffel, weil, was man sagen muss, die Bilder, die CGI und auch manche Szenen, das war schon richtig, richtig gut, ja? Also gerade dann, wenn zum Beispiel diese Welt sich so ein bisschen auflöst, ne? Und so zerfasert in so Faden, sprichwörtlich, ja, das fand ich richtig cool gemacht und es gibt so Einstellungen, wenn sie zum Beispiel in so einem Pausenraum sitzen und Kuchen essen oder so, fand ich zum Teil richtig toll, aber es hat kein Ganzes gegeben und es hat sich auch, vielleicht erzähle ich jetzt was nach, weil ich es in anderen Podcasts schon öfter gehört habe, aber es hat sich dann irgendwann noch ein bisschen belanglos angefühlt, weil das Problem ist mit diesen ganzen Multiverse-Sachen und so weiter, ja, du weißt halt, eigentlich ist es alles egal, weil es kann alles wieder immer zurückgesetzt werden und nochmal weitergehen, ja.
Ja, das stimmt auch, ne? Was natürlich spannend war, war natürlich auch, wieder ein Bösewicht erschaffen wurde, dass da irgendwie ein Bösewicht war, der sagte, ja, ihr könnt mich ruhig töten, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe das sogar eigentlich einkalkuliert, dass ihr mich tötet und dadurch reißt ihr nur noch negative Wellen los. Also das fand ich schon eigentlich eine coole Idee, aber es läuft sich natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen ab nach einer gewissen Zeit.
Und ich glaube, da wiederum, das mussten sie vielleicht abändern, weil einfach genau Majors als der Bösewicht Kang dann vielleicht nicht so viel Screentime kriegen sollte. Ne? Und dann, wobei in der Mitte, jetzt wo ich es gerade das ganze erzähle, in der Mitte der Staffel sieht man ihn ja eigentlich relativ häufig als diesen weirden Doktor in den 1800ern im Wilden Westen.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Also, aber ich würde mal sagen, Fazit von meiner Seite, es gemessen an Staffel 1 war es schon eine kleine Enttäuschung. Und ich weiß gar nicht, was die Pläne sind, ob jetzt nochmal eine neue Staffel kommen sollte. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht. Also
genau, und ich sag mal, ohne jetzt so einen gigantischen Spoiler zu machen, mit dem Ende von der zweiten Staffel wird eigentlich auch eine dritte Staffel eher schwierig, weil man ja irgendwie doch den Loki am Ende ja so positioniert, naja, wer soll den überhaupt noch in Frage stellen?
Das stimmt, aber natürlich, weißt, wenn sie wollten, dann könnten sie quasi im nächsten Multiversum das nochmal ändern oder halt einen von den anderen Charakteren rausholen oder sowas.
Ja, okay, da hast du recht.
Ich würde sagen, wer es nicht geschaut hat und verzweifelt nach einer Serie sucht, soll ja solche Leute noch geben, ne? Kann auf jeden Fall Staffel 1 mal anschauen. Und Staffel 2, also man macht jetzt nichts falsch mit, ne? Also das ist nicht falsch verstehen. ich würde sagen, ich will keine Wertung geben, aber ich würde sagen, es ist ein besserer Durchschnitt. Ja,
ja, also ich würde auch mal sagen, vielleicht Schulnote, vielleicht 3+. Also ich sag mal, wer vielleicht gerne analysiert, der kann gut Loki schauen, weil er ja teilweise auch die Folgen haben, interessante Namen und so. Aber ich glaube, wer gerne analysiert, ist natürlich vielleicht noch besser bei der nächsten Serie aufgehoben, bei dem Untergang des Hauses Usher. Da kann man ja auch einiges analysieren. Sollen wir damit direkt beginnen?
Ja, klar, steigen wir direkt ein, ja.
Ja, also dann sprechen wir jetzt über die Serie Der Untergang des Hauses Usher, The Fall of the House of Usher. Erstmal überhaupt erstaunlich, eine Serie mit so einem langen Titel gibt's, glaube ich, gar nicht so häufig. Der Hauptgrund ist natürlich, dass das auf einer Kurzgeschichte basiert von Edgar Allan Poe. Und das habe ich heute nochmal nachgeguckt, also diese Kurzgeschichte, die erschien 1839 beziehungsweise 1840 von Edgar Allan Poe. Und was man da natürlich besonders spannend irgendwie gemacht hat, das heißt, man hat das Konzept genommen einer adligen Familie, einer extrem reichen Familie und hat so ein bisschen versucht zu zeigen, ja, Machtgier, Geldgier, wohin treibt die Leute oder was hat es auch für einen Preis, eine große Machtgier und eine große Geldgier. Und dann hat der Macher der Serie, der Mike Flanagan, da können wir glaube ich auch noch gleich ein bisschen mehr zu sagen, kam dann ja noch auf die verrückte Idee, in diese Rahmenhandlung die anderen Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe auch einzubauen. Das heißt, viele der Einzelfolgen, wenn nicht sogar alle der Einzelfolgen, haben dann wieder Titel von anderen Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe, zum Beispiel Die Maske des Roten Todes, Der Doppelmord in der Rue Morgue oder auch Der Rabe, Die Grube und das Pendel. Also da hat man halt wirklich versucht, und das finde ich ja irgendwie auch schon als Idee erstmal verrückt oder auch faszinierend, das da unterzubringen.
Ich sollte vielleicht nur kurz fragen, hast du diese Geschichten alle gelesen oder kennst du die alle?
Jein, also ein paar davon kenne ich. Also der Untergang des Hauses Usher, da habe ich damals, das ist wirklich kein Witz, ich selber als Schüler habe da in der 12. Klasse die Facharbeit drüber geschrieben. Es ist jetzt irgendwie ein lustiger Zufall, aber es ist tatsächlich so gewesen. Am Gymnasium in Castrop-Rauxel hatte ich damals die, habe ich natürlich alles wahrscheinlich schon wieder vergessen, aber es fiel mir dann teilweise beim Gucken der Serie wieder ein. Und ein paar der Kurzgeschichten, wie zum Beispiel die Maskerade des Roten Todes, die kenne ich auch und da habe ich auch Motive dann wiedererkannt, weil ich versuche mal so ein bisschen Inhalt so ein bisschen kürzer zu fassen. Es ist halt eine Familie von reichen Leuten. Einer, das ist so der Stammvater dieser Familie und seine Söhne und Töchter hoffen alle auf sein Erbe oder hoffen auf seine Gunst und wollen sich alle so ein bisschen gegenseitig übertrumpfen. Und in der einen Folge ist es so, dass sein jüngster Sohn, aber die sind alle erwachsen, die Kinder, also nur fürs Verständnis, macht ja so einen Club auf. Und in dem Club sind die ja dann auch wie, ja, das ist wie so eine geschlossene Gesellschaft, aber sie sind auch fast so gefangen. Und das ist wirklich so ähnlich auch wie in der Kurzgeschichte.
Ja, weil ich muss sagen, ich kenne, glaube ich, nicht so viele Geschichten von ihm oder nicht so viele ist wahrscheinlich eine Übertreibung für gar keine. Ich kenne natürlich Edgar Allan Poe, weil dieses das Gedicht mit dem Raben und der Rabe spielt ja auch eine Rolle in der Serie. Das kennen wir spätestens aus der Simpsons Halloween-Folge.
Genau.
Und ich meine auch, dass Edgar Allan Poe so in der Zeit, in der ja genau wir eben quasi jung waren, ne, uns in der Schule, habe ich so das Gefühl, in der Nachschau war er so ein bisschen das, was Lovecraft heute ist. Also der war so der Household Name, wenn es irgendwie um düsteren Horror ging, aber eben nicht Stephen King, ja, habe ich so das Gefühl. Und irgendwie jetzt habe ich heutzutage hört man nicht mehr so viel von Poe, würde ich sagen. Aber vielleicht täuscht es einfach nur die Wahrnehmung.
Aber ich glaube, wenn ich das nochmal kurz zwischen sagen darf, Edgar Allan Poe ist, glaube ich, einer, der ganz wichtige Autoren beeinflusst hat. Also zum Beispiel der H.P. Lovecraft hat ja in seinen Tagebüchern auch geschrieben, dass für ihn der Edgar Allan Poe ein ganz wichtiger Autor war. Oder zum Beispiel auch der Robert E. Howard, das ist ja der Erfinder von Conan zum Beispiel, war auch ein Fan von dem Edgar Allan Poe. Also der war, glaube ich, schon irgendwie so ein Wegbereiter, sage ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Also ich tue dem guten Mann jetzt bestimmt Unrecht. Also ich würde sagen, wahrscheinlich jeder Horrorautor würde sagen, dass Edgar Allan Poe für ihn mega wichtig war, ne, wenn ich das so richtig verstehe. Und ich glaube, der ist ja einer der großen drei, ne, wahrscheinlich, die es da so gibt in der Richtung. Nee, aber was ich sagen wollte, gefühlt zumindest hat man früher öfter was von Poe gehört und gelesen und auch Umsetzungen. Und heute ist es irgendwie, der taucht tatsächlich als Name, als Referenz in Sachen als noch auf, ne? Weil irgendwie der steht auch so ein bisschen für dieses mystische, ne, irgendwie so, auch so wie Aleister Crowley, wobei der noch eher für dieses Satanistische steht. Aber wenn Filme oder Serien irgendjemanden brauchen, der vielleicht ein geheimnisvolles Buch geschrieben hat, dann war es auch gerne mal Poe.
Ja, ja.
Ja, aber das so mal, nochmal ein kleiner Exkurs, ja.
Ja, und die Serie, wie gesagt, also mir hat's richtig gut gefallen, weil ich irgendwie auch ein bisschen so ein Mike Flanagan-Fan geworden bin. Ich finde nicht alle seine Serien gut, aber wir haben ja auch teilweise welche wir beide schon von ihm besprochen.
Also ich habe natürlich, wie ich dann gesehen habe, dass er die Serie macht, und nachdem wir beide über Midnight Mars gesprochen hatten, und ich finde es immer noch auch in der Nachschau eine super geile Serie einfach, ja, war ich dann schon gespannt. Natürlich war ich auch gespannt, weil man gehört hat, oh, Mark Hamill spielt mit, ne? Und dann natürlich, okay, den hat man jetzt auch noch nicht so oft gesehen außerhalb von Star Wars. Und entsprechend habe ich das geschaut, und ich muss sagen, also, und jetzt schon wieder alles zu spoilern für unsere Folge hier, aber für mich ist das auf jeden Fall die beste Serie mit Abstand, die wir heute hier besprechen. Ich war richtig begeistert, ja. Ich finde, die funktioniert sowohl auf der Horror- und auf der Gruselebene richtig gut, aber sie funktioniert auch auf dieser Ebene, ja, soll ich sagen, Drama oder Thriller so ein bisschen, halt mit dieser Geschichte dieser reichen Familie, die über quasi ja letztlich legales Drogengeschäft mit dieser Opium-Nummer, die halt in den USA ja wirklich auch grauenhaft ist, ja, reich geworden ist. Ich fand alles richtig gut an der Serie, bis vielleicht aufs Ende, da können wir später mal drüber sprechen, aber ich hatte richtig, richtig viel Spaß. Und ich finde auch die Cast, die ja wieder, glaube ich, der Flanagan nutzt ja quasi die gleichen Schauspieler über alle Serien hinweg, funktioniert auch wieder einfach richtig gut, obwohl die Leute zum Teil ganz andere Rollen spielen. Aber ich war richtig gefesselt, ja.
Ich finde, man sieht auch bei der Serie, dass die Schauspieler vielleicht öfters schon zusammengearbeitet haben, dass die auch schon öfter mit dem Mike Flanagan als Regisseur und Produzenten zusammengearbeitet haben, und das hat irgendwie ein eingespieltes Team ist, ne? Also die haben Midnight Mars zusammen gemacht, Spuk in Hill House und auch Gänsehaut um Mitternacht, um nur jetzt ein paar Beispiele zu nennen. Und man merkt auch einfach, es sind auch gute Schauspieler.
Das sind alles gute Schauspieler. Dann finde ich die Charaktere, die sie haben. By the way, ich habe irgendwie mal gelesen, und es könnte sein, ne, dass sie auch so ein bisschen für die sieben Todsünden stehen, die jeweiligen Kinder. Also funktioniert alles richtig gut. Und ich finde halt auch wirklich, ich weiß jetzt leider den Namen des Vaters nicht, aber ich finde, also auch die gerade, also quasi die Geschwister spielen. Die eine ist ja eben Mary McDonnell, die wir auch aus Battlestar Galactica kennen, als Roslin, als Präsidentin Roslin, aber ihr Bruder, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber die spielt es auch so gut, gerade am Schluss, wenn er in seinem Häuschen sitzt und seine Lebensgeschichte nochmal erzählt, ne, und dann immer so diese Flashbacks, Visionen oder auch Geistersichtungen hat oder wie man es auch mal sagen will. Das ist richtig gut.
Ja, ja, der Vater, der heißt ja, glaube ich, Roderick Usher. Und der kommt ja einmal in der Zeitlinie vor, wo er richtig alt ist. Mhm. Und kommt ja auch noch mal in so einer Zeitlinie vor, wo er noch etwas jünger ist, ne?
Mhm. Ja, stimmt, ja. Ja.
Und das war schon cool. Also ich sag mal so, was mich wirklich begeistert hat, war einfach diese, dass es ein Horror war, der einen vielleicht auch noch ein bisschen packt, ne? Dass irgendwie teilweise die Sachen ja schon wirklich sehr, sehr düster waren. Es war auch eine Szene, die ist mir jetzt noch in Erinnerung. Gut, wenn man es jetzt erzählt, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Das mit diesem Affenstall, oder wie kann man das nennen? Die haben sich ja so Menschenaffen gehalten für so Experimente und die sich dann ja wiederum an den Menschen gerecht haben. Also das fand ich, das war schon ganz schön spannend und ganz schön spooky.
Wobei meine Lieblingsepisode definitiv die mit dieser Warehouse-Party war, weil sie das ja auch bis zum Ende komplett durchgezogen haben, und das war schon richtig eklig hinten raus, ja.
Ja, das ist schon wirklich, da braucht man gute Nerven. Was mir ein ganz kleines bisschen, also wie gesagt, die Serie bewerte ich wirklich gut, finde ich klasse. Was mir ein kleines bisschen gefehlt hat, ist so eine Sympathiefigur, ne? Mhm. Also ein bisschen vielleicht der Polizist, ne? Mhm. Fällt mir jetzt gerade leider auch nicht der Name ein. Ich hab's manchmal nicht so mit Namen. Ich glaube, der heißt irgendwie August oder Dupin, also ist so ein französischer Name, ich glaube, der heißt Dupin. Das ist ja eigentlich vielleicht noch so der Sympathieträger. Die anderen waren ein bisschen schwierig für mich.
Wobei, selbst er hat ja eigentlich auch nicht Dreck am Stecken, aber hätte ja auch quasi sich wesentlich besser verhalten können, ja, in seiner Vergangenheit und hat es nicht gemacht. Nee, das finde ich ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich brauch das gar nicht unbedingt, dass es so einen richtigen Sympathieträger gibt. Wobei ich sogar sagen würde, das macht die Serie auch ganz gut, dass du ihn, na, ich will jetzt nicht sagen Sympathien, aber du fieberst ja dann schon irgendwie so ein bisschen mit den beiden Geschwistern mit, ja, ob sie es schaffen, sich aus den Klauen irgendwie zu befreien, sozusagen. Das fand ich auch gut gemacht. Mein Problem mit der Serie ist ehrlicherweise eher, ich fand am Schluss, das Finale sozusagen, war mir, keine Ahnung, das war mir eine Spur drüber und zu viel. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass es ein bisschen offener aufhört. Oder nicht offen, weil es ist ja eigentlich relativ klar, was Sache ist, ja. Aber so, dass es dann wirklich nochmal in so einer Art Poltergeist-Finale mit enden muss, das hätte es für mich nicht gebraucht, ja.
Ja, das hätte man vielleicht ein bisschen nebulöser und mysteriöser, ja, vielleicht auflösen können, ne?
Gerade am Anfang macht die Serie das ja schon ganz gut, dass du so langsam und sicher dahinter kommst, dass die halt so einen Pakt geschlossen haben scheinbar, ne? Und ich hätte mir gewünscht, dass das einfach so ein bisschen noch so mehr in der Luft bleibt einfach, ne? Was wie endet das jetzt? Haben sie, und vielleicht sogar die Frage, haben die das wirklich gemacht oder haben die einfach nur mittlerweile Wahnvorstellungen? Ja. Ja. Ansonsten würde ich vielleicht noch, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber es gibt ja auf Disney Plus die Serie Dopesick, die ja eine Dokumentarserie ist, oder zumindest, nee, ist keine Dokumentarserie, die ist es eine fiktiv, nee, nicht fiktiv, wie sagt man das? Eine Serie, die auf wahren Tatsachen beruht und eine echte Geschichte nacherzählt.
Können wir ja sagen, nämlich dokumentarisch angehaucht.
Ja, genau, irgendwie so vielleicht, genau. Also, oder biografisch, würde man sagen, ich weiß, wie auch immer. Und die erzählt ja wirklich die Geschichte von diesem Opiumskandal und dieser Familie in den USA, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die halt mit dem Zeug stinkreich geworden sind, mit diesen Schmerzmitteln. Und mit, wenn man das im Hinterkopf hat nochmal, ne, weil wie krass das eigentlich wirklich ist, diese ganze Opium-Epidemie, die die ausgelöst haben und wie reich die Leute dadurch geworden sind und wie die auch leben. Und dann siehst du das in dieser Serie, wo du vielleicht denkst, das ist alles total an den Haaren beigezogen, aber der Teil ist halt wirklich, wirklich leider wahr, ja. Und das fand ich halt, hat der Serie nochmal einen anderen Geschmack gegeben irgendwie.
Auf jeden Fall.
Also für mich, wie gesagt, das war jetzt wirklich eine der besseren Serien, die ich gesehen habe. Ich würde mir wünschen, dass der gute Mike, nochmal so einen raushaut nächstes Jahr.
Eines Tages machen wir den Mike Flanagan Podcast.
Ja, wobei ich muss ganz offen sagen, habe ich mal dieses House on Spook Hill oder wie es auch immer heißt angefangen. Das war dann wiederum nicht so meins.
Ja, ja, ich sag mal, er kann es gut machen, aber es ihm gelingt auch nicht alles. Ja, sollen wir noch über One Piece sprechen?
Ja, genau, bleiben wir doch bei Netflix als Plattform quasi.
Also von den Serien, die wir heute besprechen, wäre für mich persönlich One Piece an erster Stelle. Eine mega coole Piratenserie über Monkey D. Ruffy und andere Schatzjäger, möchte ich mal sagen. One Piece ist ja so ein richtig schönes Piratensetting, was aber sich verbindet durchaus mit Fantasy-Elementen, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Kulturen und Völker, zum Beispiel sogar auch Fischmenschen. Es geht um den großen Konflikt der freien Piraten, der individualistischen Piraten gegen die Marine, die ja eher so uniformiert da aktiv wird. Und ja, diese beiden Seiten werden einfach, finde ich, richtig gut in Szene gesetzt. Nicht nur bei Seeschlachten, sondern halt auch bei kleineren Gefechten, kleineren Kämpfen. Es ist für mich ein schöner Genre-Mix aus Fantasy, Action, aber auch Abenteuer. Und da finde ich wirklich diese Live-Action-Serie richtig, richtig gut. Ich finde sie sogar teilweise besser als die, ja, also ich sag mal, die Original One Piece Serie ist ja die von 1997, aber wir reden ja jetzt über die neue Live-Action-Serie. Aber ich persönlich finde auch die neue Live-Action-Serie macht das einfach alles ein bisschen vielleicht verständlicher, ein bisschen tauglicher auch für viele, die das gucken. Und ich finde auch Figuren wie Zorro oder Nami oder Lysop, die werden einfach total cool in Szene gesetzt.
Also das ist jetzt das erste Mal heute und vielleicht so insgesamt in unseren Aufnahmen, dass wir, glaube ich, total auseinanderliegen. Weil ich, also One Piece, und ich habe wirklich versucht, dem Ding eine Chance zu geben. Ja, habe, glaube ich, 3 oder 4 Folgen geschaut. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr darüber abbrennen. Ich sage einfach, ich kann überhaupt nicht verstehen, was man an der Serie finden kann. Also es ist, ich finde erstmal, natürlich ist es eine bewusste Entscheidung gewesen der Produzentin. Ich finde den Look der Serie furchtbar. Ja, ich finde, es sieht aus wie auf dem Kinderkanal oder so. Dieses Cleane und diese Kostüme, die halt, das sieht aus so ein bisschen wie Karneval im Fernsehen oder sowas. Ich weiß nicht. Finde ich furchtbar. Ich finde die Charaktere gehen mir richtig auf die Nerven. Ich muss auch sagen, ich finde, da kann jetzt der Dings, ich weiß gar nicht, wie er heißt, nichts dafür, aber ich finde diese Gummikörper als Superkraft finde ich das Blödste. Das fand ich auch bei Mr. Fantastic, finde ich unglaublich, dass quasi der Anführer der Fantastic Four die dümmste Superkraft, die es auf der Welt gibt, hat. Ja, und dann, also, ich weiß nicht, also ich habe das geschaut und ich habe gedacht, da gibt's einen Gag und ich verstehe nicht, aber ich meine, unterm Strich, ich kann's, also weder wie es geschauspielert wird, noch wie es mir dargeboten wird, kann ich irgendwie verstehen, dass dieses Ding so ein Hype ist und dass Leute wie du, wo ich sagen würde, auf jeden Fall intelligente, normal denkende Menschen sowas gut finden. Ich weiß es wirklich nicht, ob ich da zu alt für bin oder weil ich nichts mit Mangas zu tun habe. Ich habe keine Ahnung.
Also ich habe ja bei mir im Podcast, im Hochlevel-Podcast, eine ganze Folge über One Piece gemacht. Wie gesagt, also bei mir auch so im Freundes- und Bekanntenkreis ist die Serie sehr gut angekommen. Und zum Beispiel meine Frau, die eigentlich sonst auch mit Anime und Serien wie One Piece nichts am Hut hat, hat auch mitgeguckt, fand es auch klasse. Ich glaube, was du meinst, ist vielleicht, dass du sagst, so vielleicht so Charaktere wie der Zorro, die sehen so ein bisschen aus wie so Cosplayer, ne?
Ja, genau. Ich wollte absichtlich nicht Cosplayer sagen, weil das klingt ja immer so abwertend den Cosplayern gegenüber. Ja, aber ich finde halt, ich erwarte sowas halt nicht in so einer Millionenproduktion. Ja, und auch das, wie sagt man, Bühnenbild oder Szenenbild. Das sieht halt aus, wie wenn sich ein paar Leute einen Fanfilm machen oder halt diese Kinderkanalproduktion, die so super clean sein müssen, weißt du, wo halt kein Schmutz, kein Blut, nichts, wo alles quasi aussieht wie direkt aus der Garderobe geholt und halt auch alles irgendwie so wie ein 10-Jähriger sich vorstellt, dass ein Pirat aussieht. Mm.
Ja, also was ich halt gut fand, vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen eine Lanze brechen, dass ja manche Szenen gut gemacht sind. Also ich finde zum Beispiel das Schiff von der Marine, von dem Vizeadmiral, das finde ich, haben sie total klasse gemacht. Und was ich gut finde bei One Piece, ist, dass es irgendwie auch mal eine positive Serie ist, die Freundschaft, Abenteuer, Gerechtigkeit so in den Mittelpunkt stellt. Und auch mal so ein Hauptcharakter mit dem Ruffy, der zwar irgendwie naiv ist, wo die Sachen aber trotzdem gelingen. Also ich glaube, in einer anderen Serie würde so ein Naivling wahrscheinlich vielleicht am Ende der ersten Folge sterben. Hier gelingt ihm irgendwie alles.
Ja, das stimmt, aber auch das ist, ich weiß nicht, ich tue denen wahrscheinlich total unrecht, aber das ist auch er, und dass ihm immer alles gelingt, ich fand es einfach, nervig ist, glaube ich, das richtige Wort. Und es kam bei mir auch eigentlich keine Spannung auf, und ich glaube, aufgehört habe ich dann wirklich an der Stelle, an der sie gegen diesen Piraten kämpfen, der sich so zerteilen kann und dann so, und das fand ich, muss ich sagen, das fand ich sogar ganz lustig, dass sie dann in diese Kisten eingepackt haben, ja, und so weiter. Und das hätte ich in einem Comic oder sowas oder in einer Animationsumsetzung irgendwie lustig gefunden. Aber dann kommt er raus und dann sieht er dieses schwer gebeutelte Dorfvolk irgendwie, und das war wieder irgendwie so, also das war so wirklich so Laientheater irgendwie. Ich weiß, ich mache jetzt keine Freunde da draußen, aber ich fand es wirklich grauenhaft.
Ja, aber es ist doch auch legitim, dass, ich sag mal so, es gibt auch ein paar Blockbuster-Serien, wo ich nicht der größte Fan bin, ne? Also, ich sag mal so, es sind natürlich ein paar Szenen, wo vielleicht doch auch europäische Zuschauerinnen vielleicht irritiert sind. Zum Beispiel gibt es ja auch einen Kampf in der Villa, da kämpfen die mit so zwei Schurken und die haben irgendwie, die eine hat nur so Katzenohren, aber der andere hat so eine Katzenmaske auf und die sehen wirklich ein bisschen bekloppt aus. Also da kann ich schon, ich weiß nicht, ob du so weit überhaupt geguckt hast, da kann ich schon ein bisschen verstehen, dass manche so sagen, ja, okay, was soll das jetzt? Aber wie gesagt, ich mag einfach One Piece auch schon sehr lange, ne? Ich habe auch bei der animierten Serie vieles geguckt und also ja, mir hat's gut gefallen.
Also, und du würdest auch sagen, dass jemand, der die animierte Serie, die ja, glaube ich, auch ultra beliebt ist, ne, und auch, gibt's ja auch ein Trading Card Game, glaube ich, dazu oder so. Also, Leute, die sowas mögen, die, das ist jetzt nicht wie bei Avatar, wo man bei der ersten Realumsetzung gedacht hat, um Himmels Willen, was haben sie uns hier jetzt kredenzt, ne?
Nee, ich glaube sogar fast, dass eigentlich, wenn man damit noch gar nichts am Hut hat, ist die Live-Action-Serie sogar eigentlich besser, die neue Serie mit den echten Menschen, weil die Sachen werden viel verständlicher präsentiert. Wer sind überhaupt die Charaktere? Wo kommen überhaupt die Charaktere her? Weil teilweise bei der Zeichentrickserie, der von 1997, da musst du, glaube ich, erst 50 Folgen gucken, bis man ansatzweise was versteht. Und das ist ja schon jetzt hier bei dieser neueren Serie. Nach der ersten Folge versteht man ja ungefähr, worum es geht, ne?
Du, vielleicht ist es wirklich, das ist wahrscheinlich der Einfluss deiner SchülerInnen, die dich jung halten und du bist da quasi am Puls der Zeit und ich bin einfach wirklich jetzt so ein alter Furz, ja, der immer im Homeoffice sitzt und von besseren Zeiten träumt und da einfach nicht mehr mitkommt. Ja.
Ich mag aber sonst auch, vielleicht das noch ganz kurz, ich mag sonst auch so Live-Action-Serien eher weniger. Es gibt ja auch zum Beispiel zu dem Anime Full Metal Alchemist. Gibt's ja auch eine Live-Action-Serie, zum Beispiel, die mag ich gar nicht. Die finde ich zum Beispiel also, ganz furchtbar.
Habe ich nicht geschaut, aber ja, es ist schon, also ich finde schon gerade so von so Comics, gerade eben diese eher so Anime oder Manga-Comics, das Live-Action, das kann halt oft schon richtig schief gehen, einfach, ne?
Kennst du noch die Turtles-Filme der Ende der 80er und frühen 90er?
Ja, aber da konnte man es halt auch nicht besser, ne? Aber gibt auch die Super Mario Filme, der alte ist ja legendär eigentlich schon fast.
Der ist wirklich legendär, ich glaube mit Dennis Hopper, ne?
Ja, genau, also das ist, der ist ja so schlecht, dass er mittlerweile wahrscheinlich wirklich Kultstatus erreicht hat.
Das glaube ich auch
erreichen sollte.
Mit Yoshi und so, das war schon echt abgedreht.
Nee, aber ich glaube, das ist nicht so leicht, ne? Und ich erinnere mich damals mit dem neuen Sonic-Film, der mit auch Jim Carrey, wie die ersten Bilder rauskamen, da gab es ja auch einen Riesenaufschrei und dann haben sie es ja, glaube ich, nochmal überarbeitet und der scheint ja ganz gut angekommen zu sein, auch wenn ich nicht geschaut habe.
Der ist eigentlich gar nicht schlecht, genauso wie auch zum Beispiel der Pikachu-Film, Meisterdetektiv Pikachu, aber ich schweife schon wieder ab. Wir wollen ja noch über drei weitere Serien eigentlich reden.
Genau, aber ich glaube, jetzt hinten raus wird es auch ein bisschen kürzer, weil die Serien auch kleiner werden oder kürzer. Aber ich mache einfach mal weiter. Und zwar, jetzt haben wir schon über Comics gesprochen, so ein bisschen, oder über Manga zumindest. Jetzt kommen wir mal zum klassischen Comicfeld. Und zwar geht es um die Serie Invincible, die auf Amazon läuft und die jetzt gerade, jetzt haben wir endlich mal richtig gutes Timing, vorausgesetzt, ich schneide und veröffentliche schnell. Wir sind jetzt nämlich genau in so einer Pause, in so einer künstlichen Pause mitten in Staffel 2, ne? Weil Staffel 2 Teil 1 lief gerade auf Amazon und Staffel 2 Teil 2 läuft, glaube ich, ab Mitte März wieder. Ja, und was ist Invincible? Invincible ist eigentlich eine Comic-Buch-Serie von Robert Kirkman und Cory Walker, die ansonsten, wie alle eigentlich, ne, für Marvel und für DC noch zeichnen. Und es ist auch so ein bisschen, sag ich mal, ein Adult-Take auf Superheroes, würde ich mal sagen.
Ja.
Geht so ein bisschen in die Richtung The Boys, aber nicht ganz so brutal, nicht ganz so abgedreht, ne? Und ich kenne ehrlicherweise die Comics nicht, obwohl ich ihn hier liegen habe. Wollte ich immer mal lesen, habe ich noch nicht gemacht. Aber zumindest in der Serie, in Staffel 1, geht es eben um Mark, der entdeckt, dass er Superkräfte hat und dann auch erfährt, dass sein Vater eigentlich ein Superheld ist, nämlich Omni-Man. Kommt aber dann auch in der Staffel 1 raus, dass sein Vater eigentlich ein dunkles Geheimnis hat, nämlich er ist die Vorhut vom, ich glaube, Planeten Viltron, die Erde übernehmen wollen, also eine Invasion starten wollen. Und er soll eigentlich die Erde schon mal vorbereiten, weichklopfen oder abklären, dass diese Invasion läuft. Und so endet dann auch Staffel 1 in der Richtung. Und dazwischen haben wir viele so, ich mal sagen, Adventure of the Week Folgen, aber auch immer eine Handlung, die weitergeht. Und das hat mir eigentlich in Staffel 1 schon richtig gut gefallen. Weil ich finde, dass es das Level von Erzählung zusammen mit eigentlich einem richtig guten Einsatz von Schnitt und Musik, schafft und halt auf der einen Seite schon auch zum Teil sehr gewalttätig ist, aber halt nicht so Gewalt als Selbstzweck. Ja, und ich finde es funktioniert gut und eben nicht nur als Parodie auf Superhelden. Naja, und jetzt ist Staffel 2 quasi der erste Teil angefangen und wir gehen, es geht quasi weiter und es wird auch deutlich komplizierter als in Staffel 1, habe ich das Gefühl, weil jetzt ist auch, was ich vorher bei Loki ein bisschen bemängelt habe, spielt hier auch das Thema Paralleluniversen ein bisschen eine Rolle. Denn es gibt zum einen die Geschichte, was wäre, wenn quasi Mark seinen Vater bekämpft hätte, weil er ihm nicht helfen möchte, die Erde zu übernehmen, und was wäre, wenn er sich mit seinem Vater zusammentut und quasi, wie Darth Vader es sich erträumt hat, zusammen mit seinem Sohn die Galaxie zu erobern und sie das machen gemeinsam. Und es gibt quasi die zwei Sachen, die so nebeneinander gestellt werden und daneben haben wir so mal, was würde man im Feuilleton würde man wahrscheinlich sagen, eine Coming-of-Age-Geschichte, mhm, ja, von jemandem, der jetzt an die Uni geht, der seine Kräfte, der die Liebe, was weiß ich, was alles kennenlernt. Ne? Ja, aber einfach wieder, muss ich sagen, eine tolle Geschichte, sowohl die einzelnen Episoden, die immer so ein bisschen so einen Willen vorstellen und gegen den wird gekämpft, aber halt dann auch mal diese übergreifende Handlung und auch diese Problematiken, ne, die ja in so einem Superheldenumfeld, die man sich mal fragt, ne, wie geht zum Beispiel die Frau damit um, dass ihr Vater dass ihr Mann Superheld bzw. Supervillen ist, ne, und jetzt scheinbar verstorben ist, und was macht es mit einem Mutter-Sohn-Verhältnis und wie findet man seine Liebe und so weiter? Ich finde alles an der Serie irgendwie toll, aber ich muss echt sagen, am meisten begeistert mich irgendwie, wie die handwerklich gemacht ist. Ich finde, es gibt so schöne Szenen, wo du einfach nur zum Beispiel Invincible, so heißt Mark dann als Superheld eben, durch die Gegend fliegt und irgendwie so eine Musik läuft, und das ist meistens auch Popmusik oder sowas, also nicht irgendwie nur einfach Score, ja, sondern Lieder, die wir auch kennen, und diese Mischung aus Musik und wie er durch die Gegend fliegt und wie die Szenen geschnitten werden, finde ich super. Dann gibt's so eine kleine Geschichte, ich springe jetzt die ganze Zeit, sorry, aber es gibt so eine kleine Geschichte von einem, Russ Livingston heißt der, glaube ich, der ist Marsianer und der lebt quasi, der kann aber seine Shapeshifter, wie sagt man, ne? Gestaltenwandler. Genau, der lebt quasi als Mensch und arbeitet, glaube ich, im Pentagon oder sowas. Und dann hast du so eine Folge oder einen Teil der Folge, wo du ihm so ein bisschen folgst und er so unglücklich und sieht dann was im Fernsehen und schöpft dann wieder Lebenswitz. Das sind so lauter so kleine Sachen, die machen einfach so Spaß zuzuschauen, ja, dass ich muss sagen, ich bin hin und weg von der Serie.
Also ich finde die Serie auch super gut. Ich glaube, da ist auch eine Stärke. Ich finde, fast jeder Charakter ist da irgendwie gut getroffen, ne? Mhm. Also nicht nur der Invincible selbst, sage ich mal, und auch sein Vater, der Omni-Man, nicht nur ja auch Atom Eve, die ja sogar so einen Spin-off-Film bekommen hat. Ich finde auch so Nebenfiguren, zum Beispiel auch Alan the Alien, der kriegt ja auch sogar einmal fast wie so eine Art eigenes Intro. Ja. Und das ist ja auch irgendwie so, ja, das ist ja so ein einäugiger Superheld. Ein bisschen dachte ich da an Futurama.
Auch an, ja, oder kennst du noch Earthworm Jim?
Ja.
Damals auch.
Genau, also so kann man sich den ein bisschen vorstellen. Und das ist aber irgendwie auch ein bisschen, würde ich mal sagen, so ein Sunny Boy, sag ich mal so. Der ist ja auch immer so relativ gut gelaunt und kriegt dann aber auch ordentlich einen auf die 12. Und ich finde aber auch so Nebenfiguren, da gibt's ja zum Beispiel diesen Cecil. Das ist ja so ein bisschen so ein, ja, der sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie Clint Eastwood. Das ist ja auch irgendwie so ein Charakterkopf. Der soll ja irgendwie die Superhelden koordinieren, hat aber selber gar keine Superkräfte, ist ja eher so ein alter Sack, möchte ich mal so sagen. Aber irgendwie auch total sympathisch.
Leider ist es da auch wieder, zwischen Staffel 1 und Staffel 2 war so viel Zeit und Staffel 2 war dann doch deutlich komplizierter, dass ich echt schon wieder die Hälfte vergessen habe an Personen und Handlungen. Aber du hast schon recht, es gibt eigentlich keinen Charakter, wo du sagst, was soll der denn oder die? Und auch am Anfang, wenn man die Serie anfängt, denkt man so ein bisschen, ja, okay, das ist jetzt Superman, das ist Batman, das ist dies, das ist das, ne, das ist meinetwegen Mr. Fantastic oder Iron Man. Aber die Serie funktioniert eigentlich deutlich darüber hinaus, einfach nur quasi so quasi Superheldenparodie zu sein, so ein bisschen. Sondern ist es eigentlich gar nicht, ja?
Nö.
Die Stereotype kommen vor, aber es ist wirklich ein komplett eigenständiges Ding, das eine komplett eigene Geschichte erzählt, die ich finde einfach toll ist. So.
Und ich greife zwar jetzt ein bisschen vor, später geht's ja um die Serie Gen V oder Gen V. Die ist ja zwar mit echten Menschen, aber hat ja durchaus gewisse Parallelen zu Invincible, weil geht auch so ein bisschen um junge Leute, die vielleicht auch schon Beziehungen miteinander haben, die ihren Weg so finden wollen im Leben. Aber ich jetzt persönlich, so meine persönliche Meinung, finde Invincible viel, viel, viel besser, also so im direkten Vergleich.
Ja, ich würde jetzt vielleicht nicht so viele Feeds reinsetzen, aber sie ist auf jeden Fall besser. Das würde ich auch deutlich doch unterschreiben, ja. Und das wirklich das Faszinierende, oder sei nicht faszinierend, sehr traurig, ich hätte dir jetzt, bevor ich mir nochmal ein Recap angeguckt habe, nicht wirklich sagen können, was passiert ist in Staffel 1 und in Staffel 2 so ansatzweise. Aber ich weiß einfach, dass ich, während ich es geschaut habe, ich war einfach immer total drin, hin und weg und hat mega Spaß. Also ich kann es nicht anders sagen, als dass ich Spaß hatte, ja. Und das ist ja für so eine Serie eigentlich echt das Beste.
Das finde ich auch. Und ich sag mal, der Robert Kirkman, der kann das halt, ne? Der hat ja auch hier Walking Dead alles gezeichnet. Und man merkt auch einfach ein bisschen, der hat Charakterdesign drauf, der hat Kämpfe drauf. Auch, ich habe neulich in einem Podcast ein Wort gelernt. Man spricht wohl teilweise in der Filmbranche von Wundästhetik. Das heißt, wenn jetzt irgendeiner ja verprügelt oder vielleicht gar getötet oder abgeschlachtet wird, kann es auch eine gewisse Ästhetik haben. Klingt zwar erstmal komisch, aber ich glaube, das ist bei Invincible teilweise auch so, dass wenn irgendwelche besiegt werden, dass das auch irgendwie trotzdem ein gewisses Augenkino ist, dass man so und denkt, boah.
Ja, das sind zum Teil so richtige Finisher-Moves, wie man sie halt aus God of War oder aus Mortal Kombat kennt, ja, die dann gemacht werden noch.
Zum Beispiel Alan the Alien, der Arme, wie er verdroschen wird.
Ja, oder ich finde gerade die Kämpfe mit Omni-Man zum Beispiel, die auch ultra brutal werden, aber was da für Moves ausgepackt werden, ja.
Ja, und auch irgendwie, aber trotzdem auch irgendwie immer wieder überraschend eigentlich, wie sie dann vorgehen.
Ja, genau, ja. Und eine andere, so, das finde ich nur so eine kleine Sache, aber vor allem in Staffel 1 haben sie das oft gemacht, dass ja der Titel, also gar nicht mal der Vorspann, sondern einfach nur diese Einblendung des Titels Invincible, da gibt's so eine Title Card halt, ne, ganz klassisch mit dem Logo, den haben sie immer am Anfang so reingeschnitten, an eine Stelle, an der jemand auch tatsächlich das Wort Invincible gesagt hat. Und dann hatten sie gar nicht das Wort gesagt, sondern stattdessen kam einfach nur die Titelcard sozusagen. Und das ist manchmal ja auch erst nach 10 Minuten oder so passiert in der Folge. Und das waren so kleine Sachen, fand ich einfach saucool gemacht, ja. Auch mit Atom Eve haben sie dann das jetzt so ähnlich so ein bisschen gemacht, dass die halt einfach bei der Komposition und so weiter echt so viele kleine Kniffe gemacht haben, ja, die ich immer wieder so ein bisschen, okay, gar nicht so schlecht gemacht, ja.
Ja, und ich fand auch positiv, gerade wenn so Love-Stories vorkamen, das war niemals irgendwie so billig oder so. Das war immer so irgendwie, dass es so passte und dass man irgendwie so dachte, okay, ja, so ist das wirklich.
Das ist ja manchmal dann so ein bisschen die Gefahr, ne, dass die Romanze so entweder so ein bisschen überhand nimmt oder so arg plakativ ist und so weiter. Und das hat auch wieder einfach, gibt's halt dann einfach, ja.
Genau, also das, also wirklich rundum gelungene Serie, würde ich sagen.
Und würde ich sagen, machen wir hier gleich mal im Galopp weiter, denn wir haben noch eine andere Comic-Serie.
Genau, also jetzt kommen wir zu Marvels Hit-Monkey. Läuft zwar auf Disney Plus, habe ich aber so ein bisschen auf Twitter mitbekommen, dass so viele die Serie gar nicht kennen. Da gibt's zwei Hauptfiguren, einmal einen japanischen Schneeaffen, einen sogenannten Makake, der ist halt eben der Hit-Monkey. Und zusätzlich kommt noch ein Geist vor, der Geist eines Profikillers, der heißt Bryce. Und die beiden können sich am Anfang überhaupt nicht leiden, aber im Laufe so der Serie, ja, wird das auch ein bisschen so Ähnlichkeiten haben, ein bisschen wie so ein Buddy-Movie. Das heißt, irgendwie, sie können sich zwar teilweise auch nicht leiden, freuen sich aber immer weiter an. Und letztlich ist es auch eine Story, die sich viel so um Rache dreht, ne, Rache an denen, die einen geschädigt haben. Und was ich hier einfach spannend fand, ist, dass man hier einfach eine Hauptfigur hat mit dem Schneeaffen, der ja eigentlich gar nicht im normalen Sinne mit anderen Leuten sprechen kann. Also nur der Bryce als Geist kann ihn eigentlich richtig verstehen. Und das hat man aber irgendwie so toll umgesetzt, dass der einfach mit Mimik, mit Gestik kommuniziert. Und das war so eine Serie, gut, es sind ja auch kurze Folgen, die Folgen haben so um die 25 Minuten und es sind auch nur 10 Folgen, aber die Serie fand ich mega abwechslungsreich, mir war nicht eine Minute langweilig.
Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, durch die Serie bin ich erst durch dich aufmerksam geworden. Und wenn ich das so für mich gefunden hätte und Marvel, schon mal vorsichtig, Hitmonkey, ja, wenn man dann guckt, das ist ja, also das ist ja wirklich im untersten Regal eigentlich rausgegriffen, ne? Der ist ja irgendwie ein Charakter, der irgendwo mal vorkam und dann, glaube ich, so ein, zwei Spin-offs gekriegt hat. Also eigentlich müsste man sagen, das darf auf gar keinen Fall funktionieren. Aber scheinbar genau deswegen funktioniert's, weil vielleicht haben sie nicht dieses Marvel-Korsett an sich halten müssen. Also ich halt auch, ich finde die Serie super geil einfach, ja. Ich finde dieses Duo, das funktioniert mega gut, ja. Ich finde auch den Bryce, ne, diesen Killer an sich einfach ein sauguter Charakter, der hat richtig gute One-Liner einfach drauf. Es ist super animiert, finde ich. Ähnlich wie wir es jetzt bei Invincible hatten, ne? Zum Teil total absurd, was da passiert, aber es ist einfach geil gemacht. Die Stories, da klingt jetzt alles so ein bisschen auch wieder over the top, aber auch die Story ist eigentlich cool. Also ich kann es wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Es ist ja auch nicht sonderlich lang, weil, also das ist für mich absoluter Spaß. Ja, wenn es mehr solche Sachen von Marvel gäbe, dann wäre ich wieder versöhnt.
Ja, und ich sag mal, es sind auch einfach so ganz schöne Szenen, ne? Die Schneeaffen, wie sie da in ihrem heißen Wasser sitzen, hat man zwar schon mal gesehen, aber so auf diese Art und Weise noch nicht, ne? Auch die Bösewichte sind irgendwie gut gemacht, gegen die, die dann antreten. Auch so wie Tokio und die Unterwelt von Tokio so in Szene gesetzt wird. Also irgendwie klasse. Und dann noch so ein bisschen dieser Flair von Magie. Teilweise werden ja auch so Kreise da aus Salz gelegt. Ich will jetzt nicht so
Ja.
ganz groß spoilern, ne? Das ist ja auch irgendwie, ja, ich will nicht sagen neu, aber vielleicht in neuem Gewand.
Ja, und was halt wirklich super funktioniert, ist, dass dieses absurde Setting, dass du das, ich sag mal nicht, du vergisst nicht, weil die machen natürlich schon, die nutzen sehr gut, dass es ein Affe ist, ne, der dann die richtig gute Moves, wenn er kämpft und
Ja.
so weiter, die halt ein Mensch nicht haben kann. Aber ich sag mal, diese Novelty oder dieser absurde Faktor, dass dann Affe im Anzug mit Sonnenbrille rumläuft, das nimmst du eigentlich dann gar nicht mehr so. Wie soll ich sagen, das nimmst du nicht so absurd wahr, wie es ist, einfach, weil es einfach passt, ja. Der läuft mit seinem Killergeist durch die Gegend und zwischendurch treffen sie noch auf einen Mönch, der ihn auch noch sehen kann, ja? Passt.
Und was ich irgendwie besonders schön fand, aber ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen, teilweise, wenn dann der Hitmonkey, also der Affe, mit anderen Tieren spricht, dann hat man ja so Untertitel, was die sagen. Und das sind ja teilweise wirklich auch richtig, also der spricht zum Beispiel einmal auch mit so einem älteren Schneeaffen, das sind ja teilweise auch richtig weise, tiefgründige Dialoge. Und in der einen Folge hatte ich sogar das Gefühl, man will ohne erhobenen Zeigefinger so ein bisschen, ich weiß nicht, auf Tierschutz hinweisen, aber zumindest so darauf, so, ne, sag ich mal, Tiere haben es auch nicht leicht, sagen wir es mal so.
Also überhaupt auch diese ganze Kommunikation der Affen miteinander, auch ist zum Teil auch wirklich traurig und schon was herzzerreißend, ne, wenn du die dann
Ja.
siehst. Und das funktioniert alles wirklich nur über so Blicke und so ein bisschen Geräusche und so weiter. Ja, haben sie richtig gut gemacht.
Ja, ein Treffer für Marvel, mal
Ja,
ausnahmsweise.
wirklich. Also muss man echt so sagen, also der kam wirklich unverhofft aus dem Nirgendwo. Ich weiß, die Serie wurde irgendwie komplett veröffentlicht, ohne dass ich was davon mitbekommen habe. Keine Ahnung, aber das sind die Sachen, die wir sehen wollen von Marvel, nicht irgendwie das ganze Zeugs, was sie sonst veröffentlicht haben jetzt in letzter Zeit.
Ja, boah, dann haben wir jetzt ja
Ja.
echt aufgeholt. 5 Serien von 6 geschafft.
Ja, jetzt kommt die letzte und ich glaube, wird auch ein bisschen kürzer. Auch neu, nur eine Staffel bis jetzt. Und das Thema haben wir jetzt schon ein paar Mal angeschnitten. Es geht um Gen V und Gen V ist quasi ein Spin-off von The Boys. Ja, The Boys ist genau das, was wir bei Invincibles schon ein paar Mal besprochen haben. Ne, ist wirklich so eine, würde ich mal sagen, ja, Parodie, was ist das falsche Wort? Satire, eine bösartige Satire, glaube ich, auf unsere Gesellschaft und auf diese ganzen Superhelden-Stories, ne? Mega brutal, mega zynisch, mega absurd, aber hat mir sehr gut gefallen. Nichtsdestotrotz, wie ich dann gesehen habe, Gen V kommt, war ich erstmal so ein bisschen skeptisch, weil so Spin-offs von so bekannten und guten Serien, das kann ja gerne mal nach hinten losgehen. Und dann habe ich angefangen zu schauen und erst war ich auch so ein bisschen so, puh, das ist jetzt quasi einfach The Boys 2.0 mit Teenies, ne? Und dann bin ich aber dran geblieben, weil da gibt's so ein, zwei Szenen, wo ich gedacht habe, huch, das machen sie wirklich, ja? Und dann muss ich sagen, ich finde es eigentlich doch sehr gut. Also es gibt einige Kritikpunkte, die ich hätte, aber ich finde erstmal muss ich sagen, was bei The Boys wird ja schon einiges durchgezogen, ja. Aber bei Gen V setzen sie eigentlich dem ganz normal einen drauf. Also was da an Gewalt, an Sex und an Absurditäten einfach auch wirklich, du denkst immer, jetzt deuten sie es nur an, aber ziehen es nicht durch und dann machen sie es wirklich, dann denke ich mir so, also Respekt, dass sie das durchgekriegt haben, so Cyber Prime. Darf man auch nicht vergessen, ne? Die Amerikaner sind ja da eher so ein bisschen puritanischer unterwegs als wir, normalerweise. Also allein da macht es schon Spaß und ich finde aber auch dann, wenn die Serie so ein bisschen ins Laufen kommt, finde ich auch da wieder eigentlich die Story, die erzählt wird, spannend, gut, lebt eben jetzt nicht nur über diesen Edginess-Faktor, wobei es da auch so Szenen gibt, erinnert mich so ein bisschen, bei Anhalter durch die Galaxis, bei der Realverfilmung gibt's, wenn sie so durch die Universen springen, und da gibt's ein Universum, wo alle so, Wollfiguren sind, und sowas Ähnliches gibt's da auch stellenweise, fand ich richtig gut, und war für mich echt eine Überraschung.
Ja, ich würde mal sagen Licht und Schatten. Also ich kann verstehen, warum die Serie, glaube ich, allgemein ganz gut ankommt. Wahrscheinlich ist es einfach nicht so mein Geschmack. Also von den 6 Serien, die wir jetzt heute besprechen, wäre es jetzt für mich die schwächste. Das kann aber auch einfach damit daran liegen, ich schaue allgemein nicht so gerne irgendwie so Teenie-Serien. Mhm. Und da geht's ja doch schon relativ viel irgendwie so um Beziehung, wer ist an wem interessiert, wer ist da mit wem zusammen, ne? Wahrscheinlich ist es einfach nicht so ganz mein Beuteschema von Serien.
Das ist für mich auch deutlich der mit Abstand das Schwächste an der ganzen Serie. Das hätten sie sich meiner Meinung nach sparen können, weil genau was bei Invincible gut ist, ne, dass diese Beziehung, ja, es gibt sie, weil das spielt in dem Alter halt eine Rolle, aber es ist nicht so das Ein und Alles, und da ist es für mich ein bisschen zu viel, ne, genau, wer mit wem und so weiter und so fort, und dann auch immer, wenn das gleich mit gesellschaftlichen Themen, die zwar wichtig sind, aber wenn das dann immer so verwoben wird, dann denke ich mir so, trägt das jetzt was zur Handlung bei? Eher nicht, ja, aber ich finde, also ich persönlich kann drüber hinwegsehen, weil ich einfach mit dem Rest so viel Spaß habe. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn The Boys weitergeht, werde ich doch feststellen, dass The Boys nochmal deutlich besser funktioniert als das. Aber ich war auf jeden Fall richtig positiv überrascht, und ich weiß gar nicht, ob da jetzt nochmal eine Staffel kommen wird oder wie sie das machen. Wahrscheinlich schon. Bin auf jeden Fall drauf gespannt und freue mich dann, wenn es so weitergeht auch.
Man merkt natürlich auch, und da verstehe ich auch, was du meinst, dass man natürlich auch so ein bisschen zeigen will, boah, wir haben coole, krasse Ideen, ne? Mhm. Sag mal, gerade schon die erste Folge, die erste Szene, wer gar nicht weiß, was da jetzt läuft, der würde ja wahrscheinlich erst mal sagen, WTF, was ist da los? Weil dass da direkt dann sofort auch mit dem Blut, glaube, da sterben sogar auch sofort, das ist ja in den ersten 5 Minuten, das kann ich ruhig, sterben auch sofort beide Eltern, glaube ich, ne? Mhm, ja. Auf so eine Art und Weise auf dem WC, wo viele erstmal sagen, what?
Den Schuh muss sich die Serie schon anziehen, ne? Dass es manchmal schon so ein bisschen ist, von absurder Idee zu absurder Idee gehangelt, ja.
Ja.
Aber trotzdem gibt's dann schon noch eine Story, aber es ist, wahrscheinlich hätte die Serie deutlich kürzer sein können, wenn man einige von diesen Sachen, genau wie die Liebesgeschichte und so ein paar Szenen, die sich dann doch sehr lang ziehen, in den Dialogen rausschmeißt. Ja. Das wäre vielleicht noch mal ein bisschen besser gewesen. Ja.
Was meine Theorie wäre, die vielleicht die Serie vielleicht so ein bisschen, in meiner Ansicht vielleicht noch ein bisschen rettet, vielleicht ist ja auch The Boys eher für Zuschauer über 30. Und bei Generation V hat man vielleicht eine Serie gemacht für Menschen unter 25 vielleicht.
Vielleicht, ja, das könnte natürlich sein, dass The Boys eher so auf die Nostalgiker, die halt eben genau, ne, in diesem Superhelden-Ära irgendwie aufgewachsen sind und das irgendwie cool finden. Und jetzt da eher das Teenie-Drama. Ich weiß es aber gar nicht, weil ich weiß nicht, ob die Serie, das müsste man tatsächlich mal rumfragen, ne, ob die Serie bei Leuten, die nicht The Boys geguckt haben, überhaupt Anklang findet und relevant ist. Ja.
Schwer rauszufinden.
Nö, aber guck mal jetzt hinten raus, aber ich habe es schon fast vermutet, weil es einfach auch kürzere Serien sind und wir schon viel Pulver bei den ersten paar verschossen haben, wurde es kürzer. Deswegen, ich würde einfach sagen, unangekündigt, werfe ich dich nochmal ins kalte Wasser. Jetzt haut mal jeder von uns nochmal ganz kurz einen weiteren Tipp raus, den wir jetzt nicht vorbereitet haben. Einfach nur so aus unserem Fundus, wo wir sagen, das sollte man noch gesehen haben, weil es cool war letztes Jahr oder auch generell einfach.
Soll ich nochmal Delicious in Dungeon nennen oder lieber was anderes?
Also du hättest schon deinen Zuhörer. Du bist der Gast, du darfst nochmal einen hinterher raus. Du hast am Anfang und darfst jetzt nochmal einen raushauen.
Ach, ich dachte jetzt, ich könnte nochmal das
verwerten. Nee.
So einfach wird's nicht. Dann lasse ich dir den Vortritt, weil dann kann ich nochmal ganz kurz überlegen.
Okay, weil dann habe ich es aus Eigennutz gemacht, weil ich habe es nicht geschafft, in diese 6 Dinger noch einen reinzumachen. Und ich muss sagen, Pokerface ist eine Serie, die richtig viel Spaß gemacht hat und die ist von Ryan C. Johnson, der leider im Star Wars Umfeld mit Episode 8 so ein bisschen in Ungnade gefallen ist, aber dann mit Glass Onion gezeigt hat, was er kann, der auch mit Russian Doll eine super Serie gemacht hat und hier ist jetzt wieder die gleiche Hauptdarstellerin. Meiner Meinung nach spielt sie sogar fast die gleiche Rolle, aber ich sag's mal so, ohne zu viel zu erzählen darüber, wer früher gerne Columbo geschaut hat und wer gerne Krimis guckt, uns aber trotzdem auch gerne ein bisschen absurd mag oder auch ein bisschen over the top wieder, der hat mit Pokerface eine richtig geile Serie.
Das läuft? Sagst du nochmal, wo das läuft?
Ja, das läuft leider, muss ich sagen, auf Wow. Ja.
Ah, okay, weil wir hatten sogar mal kurzzeitig Wow. Du hattest mir die Serie ja mal empfohlen und ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wieso habe ich denn dann auch den Stefan nicht gehört? Aber jetzt ist mir der Grund auch wieder eingefallen. Ja. Also wie gesagt, wir hatten Wow, glaube ich, ein Jahr oder so.
Ja, deswegen ist die, glaube ich, in Deutschland auch ein bisschen untergegangen, weil die ist wirklich gut und ich glaube, auf Netflix oder Prime hätte die ein bisschen mehr Leute erreicht.
Weil Columbo mag ich sehr gerne.
Ja, Columbo, früher legendär mit meiner Mutter im Wohnzimmer auf der Couch Columbo geschaut, also da bin ich dabei. Ja.
Ich habe doch sogar tatsächlich damals in meiner Mutter auch manchmal geschaut, weil die hat das immer sehr gerne gesehen. Also wenn ich noch eine Serie ganz kurz nennen würde, wäre das die Serie Chapelwaite, die läuft auf Disney. Die basiert auf Stephen King und auch auf einer Kurzgeschichte von Stephen King, ist eher so eine düstere Serie, in so einem düsteren, schaurigen Haus. Ja, ich sag mal, wer Stephen King mag, wer Horror mag und es sind natürlich auch ziemlich gute Schauspieler, eine Adrian Brody, den muss man erstmal, glaube ich, kriegen für eine Serie. Also das kann ich durchaus empfehlen.
Ja, sehr schön, haben wir das auch noch untergebracht. Ja, und dann normalerweise müsste man jetzt so ein bisschen, glaube ich, noch Vorfreude gucken, aber wenn man schaut, was dieses Jahr noch angekündigt ist, ich glaube, dann ist es klar, ne? House of the Dragons, ich glaube, Rings of Power geht auch wieder weiter. Das sind natürlich die Sachen, auf die ich zumindest jetzt mal schaue, ja.
Ich bin da manchmal gar nicht so ganz up to date, was so zukünftig kommt, aber das, was du jetzt gerade noch nanntest, Rings of Power, das kommt, glaube ich, 2024, ne?
Ja, also wenn ich jetzt nicht total falsch liege, ja, also jetzt im Sommer kommt House of the Dragon Staffel 2 und Rings of Power, also lass mich nur mal kurz hier googeln, live in der Sendung sozusagen, nicht, dass ich jetzt hier wieder mal totalen Blödsinn erzähle, aber Ring of Power Season 2, was sagt da Google hier? Major Update, ja, sag mal, diese Clickbait-Titel, sag doch einfach, wann es kommt, ja? Das ist auch immer so nervig. Okay, ich kann es jetzt doch nicht genau sagen, weil irgendwie man findet nichts, wann es rauskommen soll.
Es erscheint in Bälde.
Ja, Premiere 2024 steht hier noch auf Wikipedia.
Ach ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das da weitergeht. Ja, ich sag mal, worauf ich mich freue, aber das ist weniger Streaming, ist halt Dune 2, ne? Das kommt ja jetzt in Kürze im Kino.
Ja, das kommt jetzt im Kino, mein Lieber.
Läuft seit schon?
Gestern.
Ach, seit gestern. Ja. Oh.
Ja, das haben sie vorgezogen. Das war auch wieder so ein Hin und Her. Wurde nach hinten geschoben und wurde dann jetzt wieder vorgezogen. Total blödsinnig. Du konntest in Mannheim zumindest im Kino bis vor kurzem gar keine Karten holen, weil die es einfach nicht im Programm gelistet hatten, was ich total absurd finde. Ich werde aber wahrscheinlich leider auch erst in 1-2 Wochen reingehen können.
Ja, ich werde jetzt auch nicht jetzt direkt in der kommenden Woche, aber wenn der schon läuft, dann muss ich mal schauen, dass ich mir mal langsam Karten bestelle.
Ja, ich bin gespannt. Die Kritiken sind ja scheinbar ganz gut und von daher bin ich guter Dinge.
Ja, ich glaube, schlecht kann das nicht werden.
Ja, das haben wir schon öfter gedacht bei verschiedenen Dingen.
Ich behaupte es einfach mal ins Blaue.
Nee, auf jeden Fall. Also ist aber so, ich glaube, so gut ist Villeneuve noch, dass, glaube ich, im schlimmsten Fall Durchschnitt rauskommt.
Ja. Also das glaube ich auch.
Ja, nee, schön. Aber dann haben wir doch jetzt quasi nochmal den Leuten ein bisschen was an die Hand gegeben. Es hat mich wieder gefreut, mit dir zu sprechen, Mo. Worauf können sich Leute bei dir noch freuen? Gibt's da gerade in der Pipeline was irgendwie? Warhammer, hast du gesagt, ist erstmal ad acta gelegt, aber irgendein anderes Thema, was demnächst kommt?
Also eine Folge, die fast fertig ist, die jetzt so in den nächsten 10 Tagen erscheinen wird, da haben wir tatsächlich gesprochen über Romane für Nerds, Gamer und Rollenspieler. Und wir haben einfach mal geschaut, was sind das eigentlich für Romane, die so Computerspieler oder auch Nerds gerne lesen, und haben dann eigentlich so einen Rundumschlag gemacht. Also es gibt ja auch zum Beispiel Warcraft-Romane, Diablo-Romane und vieles mehr. Und da habe ich mich mit dem Christian Endres, der ja durchaus ein halbwegs bekannter Autor ist, haben wir uns einfach mal so ein bisschen ausgetauscht, haben auch teilweise über ältere Warhammer-Romane mal gesprochen und irgendwie gemerkt, dass wir ganz schön viel gemeinsam haben.
Ja, sehr cool. Da bin ich gespannt, weil ich suche immer nach guten Romanen. Und Warhammer ist zum Beispiel echt so ein Thema. Ich habe ultra Bock auf die Lore und will vielleicht auch mal ein bisschen was lesen. Ich habe nur immer Angst, dass in dem Moment, in dem ich quasi den kleinen Zeh in den Warhammer Pool stecke, eine Woche später hier die Bude voll mit Plastikminiaturen steht.
Ja, das da muss man vorsichtig sein, weil das ist ja wirklich ein teures Hobby. Da haben wir, also wie gesagt, der Podcast heißt ja, also die Folgen sind ja auch online, Warhammer Welten, der inoffizielle Fan-Podcast. Da haben wir auch drüber gesprochen. Es ist schon ein teures Hobby, weil oft sind es halt nicht nur Figuren, sondern Farben, Pinsel, Sprühdosen und.
Ja, wobei ich meine, das habe ich ja alles hier, weil ich ja andere Minis male aus anderen Spiel- und Brettspielwelt, aber und das ist ja schon teuer genug, aber wenn ich jetzt quasi noch bei Warhammer einsteigen würde, nee, also da lässt die Finger weg.
Das würde ich mir auch zweimal überlegen, obwohl ich Warhammer ja sehr gerne mag.
Na, ja, aber das ist dann, man muss ja nicht alles machen, ne? Sag ich mal.
Ja.
Ja gut, aber dann jetzt nochmal, die Verabschiedung hatte ich unterbrochen zwischendurch. Ich sage es nochmal an alle da draußen erstmal, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr nach so langer Zeit und nach Pause wieder dabei wart. Wenn ihr wieder Input habt zu den Serien, die wir hier besprochen haben, wenn ihr unserer Meinung seid oder total konträrer Meinung oder irgendwas noch denkt, was wir vergessen haben, dann lasst es uns auf diversen Kanälen wissen. Und ansonsten würde ich sagen, hört bei mir rein, hört bei Hochlevel rein. Vielen Dank, dass du hier warst, und viel Spaß daraus. Ciao.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.